Hallo zusammen, auch von meiner Seite aus, an alle, die heute jetzt hier physisch anwesend sind und auch an die Leute, die uns zugucken von dem Bildschirm, gleich wo das ist. Ja, ich bin heute hier, um über ein besonderes Thema mit euch zu sprechen bzw. zu predigen. Ihr seht es eingeblendet. Katrin hat es angedeutet, es geht um das Thema der Christ und der Klimawandel. Was sagt uns denn die Bibel zum Thema Umweltschutz? Also alle, die heute was zu Pfingsten vielleicht erwartet haben, Entschuldigung an dieser Stelle. Als ich mich damals eingetragen habe für die Predigt, habe ich den nächstfreien Termin genommen. Das war zufälligerweise heute. Pfingsten stand da nicht auf dem Schirm. Ja. Eine Sache, die ich jetzt noch mal betonen möchte, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen. Bei allem, was ich heute so sagen werde, das spiegelt einfach größtenteils meine eigene Meinung wider. Ja. Da hebe ich jetzt keinen Absolutheitsanspruch oder sage, das ist hundertprozentig so. Betone ich einfach deswegen, weil manche von euch werden es kennen, wenn man im Internet unterwegs ist, sich hier und da das ein oder andere YouTube-Video vielleicht anschaut, eine christliche Seite, dann geben die Leute da ihre Meinung zu bestimmten Themen von sich, ja, bestimmte Leute, bestimmte Gruppen. Und was ich dabei fast immer vermisse, ist, dass die Leute das ein bisschen abgrenzen, dass die Leute sagen, das ist deren eigene Meinung oder die Meinung der jeweiligen Gruppe. Das wird häufig so stehen gelassen, als wenn es für die Christenheit als Ganzes gilt. Ja, da will ich mich heute einfach ein bisschen von distanzieren. Also es sind meine Ansichten zu bestimmten Themen zum heutigen Zeitpunkt. Manche von euch kennen es, manche Ansichten ändern sich im Laufe der Zeit. Ja, also einfach nur eine Momentaufnahme meiner Ansichten. Klimawandel ist ja ein Thema, das ist in der letzten Zeit, in den letzten 15, 16 Monaten ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, jeder weiß warum, durch die Corona-Krise natürlich. Und es ist jetzt so, was Corona angeht zumindest, dass da Besserung in Sicht ist. Ja? Also die Impfkampagne, die schreitet immer rasanter voran. Die Zahlen, die Infektionszahlen gehen immer weiter runter. Und jetzt sind wir tatsächlich an den Punkt gekommen, wo wir sehr vermeintlich sehr hoffnungsvoll sein können und einer Zeit nach der Krise entgegensehen. Ja? Also Corona hat so eine Art Zeithorizont. Wir wissen ziemlich genau, wann Corona angefangen hat und wir gehen davon aus, dass Corona nicht mehr allzu lange dauern wird und es wird quasi eine Zeit nach der Corona-Krise geben. Ja? Und heute ist es so, da geht es auch um eine Krise, genauer gesagt um eine viel größere Krise, die Klimakrise nämlich. Und bei der Klimakrise ist jetzt im Unterschied zur Corona-Krise eben der Fall, dass wir bei der Klimakrise jetzt schon wissen, da gibt es keine Zeit nach der Krise. Ja? Also wir wissen, es gibt einen Anfang, den können wir mehr oder weniger gut datieren. Aber heute ist eigentlich schon klar, eine Zeit nach der Krise wird es nicht geben. Das Einzige, was wir wissen oder was wir versuchen können, ist die Krise so gering wie möglich zu halten. Das ist der große Unterschied. Ja? Natürlich weiß ich, dass da zum Thema Klimawandel, Klimaschutz jeder von euch viel zu gehört hat. Der eine ist sicherlich tiefer drin im Thema als der andere, ist mir alles klar. Der ein oder andere ist es vielleicht auch leid, etwas darüber zu hören. Wir sind jetzt heute hier auf keiner Fachkonferenz, nach wie vor im Gottesdienst. Deswegen werdet ihr von mir jetzt keine typischen Tipps kriegen, wie fahrt weniger Auto, kauft regional, benutzt Wäscheleine statt Wäschetrockner etc. Das kennt jeder, befolgt sicherlich auch jeder. Nee, heute geht es eben um die Verbindung zwischen dem Klimawandel einerseits, in diesem Fall dargestellt durch den Hurricane von dem Golf von Mexiko und also Klimawandel und Christsein, hier dargestellt durch eine schöne Bibel mit einem schönen Einbund. Ja? Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere vor dem Bildschirm oder die hier anwesend sind, warum jetzt gerade der Typ da vorne, wie kommt er auf dieses Thema? Ja, berechtigte Frage, würde ich mich auch fragen. Ich habe es gerade nicht erwähnt, also mein Name ist Dragan, Katrin hat es vorhin kurz angedeutet. Und ich bin jetzt hier Mitglied der Gemeinde seit circa 3 Jahren, bin seit circa 4 Jahren hier in Augsburg, oder seit 5 Jahren in Augsburg, seit 4 Jahren in der Gemeinde. Und der Grund, warum ich damals nach Augsburg gekommen bin, war mein Masterstudiengang in Klima- und Umweltwissenschaften. Den habe ich dann irgendwann beendet. Und jetzt ist es so, dass ich auch im Bereich der Klima- und Umweltwissenschaften promoviere, am Klimainstitut in Garmisch-Partenkirchen. Also ich würde einfach behaupten, dass so gewisses Hintergrundwissen vorhanden und der Treiber war bei mir einfach, dass mich Klima und Umwelt schon seit jeher begeistert hat und dementsprechend ich auch in diesem Bereich irgendwas machen wollte später. Das zum einen und zum anderen bin ich natürlich Christ, ja, seit jetzt 3 Jahren Und dachte, die Kombi ist gut, Christ, Umweltschutz, da gibt es ja nicht allzu viel von, also zumindest oberflächlich. Und dachte, ich versuche es mal zusammenzubringen und den Leuten hier ein bisschen was dazu zu erzählen. Das habe ich vorhin nicht erwähnt, das ist heute der erste Teil. Also geplant ist eine Reihe mit mindestens 2 Teilen, vielleicht sogar 3 Teilen. Ja? Okay, steigen wir jetzt richtig ins Thema ein. Also, Christsein und Umweltschutz, was sagt uns die Bibel zu diesem Thema? Zunächst mal, ich glaube, das liegt auf der Hand, sehr wenig. Die Leute, die Bibel kennen, wissen, dass wir in der Bibel keine konkreten Aussagen zu Problemen finden werden, die uns heute beschäftigen. Das liegt in der Natur der Sache. Die Bibel wurde vor ein paar tausend Jahren fertiggestellt. Und natürlich kriegen wir jetzt keine Hilfestellung zu Problemen wie Treibhausgasemissionen, Feinstaubemissionen, Kohlekraftwerke etc. Aber ihr wisst es auch, gleichzeitig sagt die Bibel uns sehr viel. Die Bibel sagt häufig sehr, sehr viel zwischen den Zeilen. Ja. Aber auch, es gibt häufig eben Aussagen in grundsätzlicher Art und Weise. Zum einen über das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, aber auch, und da steht heute ein bisschen mehr im Fokus, über das Verhältnis zwischen Mensch und der Natur. Und vielleicht kommt Natur nicht so häufig in der Bibel vor, das wird heute häufig mit Schöpfung umschrieben. Aber man kann es eigentlich gleichsetzen. Also Natur, Umwelt und Schöpfung setzen wir heute mal so ein bisschen gleich. Ja? Und darüber sind Rückschlüsse möglich und die können uns helfen, die Probleme, die wir dann tatsächlich heute haben, zu lösen. Gleichwohl weiß ich, für manche Christen gilt, dass der Umweltschutz kein unwichtiges Thema ist, aber ein Thema ist, das vernachlässigbar ist im Vergleich zu anderen Themen. Vielleicht jetzt hierzulande ein bisschen weniger. In Amerika zum Beispiel ist es doch sehr verbreitet. Da ist man der Meinung, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Ja, der Mensch ist quasi der Boss dieser Schöpfung und alles andere ist dem ein bisschen untergeordnet. Genau, deswegen in Amerika gibt es viele Bewegungen, hier vereinzelt bestimmt auch, die deshalb der Meinung sind, dass der Klimawandel häufig ein bisschen Panikmache ist. Also die große Teile der Christenheit denken das, dass das Ganze so ein bisschen relativiert wird. Gott hat schließlich versprochen, dass es auf ewig Tag und Nacht geben wird, Saat und gute Ernte verheißen, werden wir später noch in einem Vers sehen, und wir das Ganze nicht so dramatisch ernst nehmen sollten. Ja? Genau, und ich glaube, trotz allem ist es nicht ganz so einfach, unsere, ich sage es jetzt ganz bewusst, Umweltsünden zu rechtfertigen. Das will ich jetzt ein bisschen untermauern. Also im Grunde genommen kann man das Ganze runterbrechen. Es geht um ein Spannungsfeld zwischen Mensch und Umwelt, beziehungsweise Mensch und Schöpfung. Und ich war ganz erstaunt, jetzt im Rahmen der Recherche herauszufinden, dass sich dieses Spannungsfeld dann doch sehr, sehr nah am Anfang der Bibel gleich auftut. Genau, wir sehen 1. Mose 1, Vers 26, folgenden Satz. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich, dass der Mensch wirklich so eine Art privilegierte Stellung hat unter allen Lebewesen. Das wird hier recht deutlich. Zwei Verse weiter geht es nochmal in die gleiche Richtung. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Also scheinbar war es wirklich von Gott so gewollt, dass der Mensch eine besondere Stellung hat unter allen anderen Lebewesen. Ja? Und jetzt kommt der Vers, der ist heute am wichtigsten von allen. Also wenn ihr irgendeine Bibelstelle heute mitnimmt und sei es nur eine, dann lass es bitte die folgende sein. Da war ich auch sehr erstaunt, dass es doch recht am Anfang der Bibel zu finden ist. 1. Mose 2, Vers 15, da lesen wir, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also wir sehen jetzt hier, Gott hat uns im Grunde genommen 2 Aufträge gegeben. Das eine ist den Garten von Eden. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Garten von Eden für die ganze Erde stellvertretend steht. Da haben wir die Aufgabe, diesen Garten zu bearbeiten, ja, und ihn zu bewahren. Also ein Auftrag, ein Doppelauftrag. Und das ist das Problem, weil genau dieser Doppelauftrag, der trägt eine Spannung in sich. Eine große Spannung, mit der wir nicht oder nicht mehr klarkommen seit ein paar hundert Jahren, seitdem sich ein paar Dinge geändert haben. Wir sehen ganz klar, es ist uns erlaubt, die Schöpfung zu nutzen. Tiere und Pflanzen sind den Menschen zum Lebensunterhalt gegeben. Ganz klar die Message, kann man nicht bestreiten. Aber was auch klar ist, wir haben den Auftrag zur Bewahrung. Also wir dürfen alles benutzen, aber wir sollen es dabei nicht zerstören. Ganz einfach. Und die Ausbeutung der Erde ist nicht von Gott legitimiert. Das wird hier ganz deutlich. Man sieht auch, das ist ein zeitloses Gebot. Ja, da steht nicht drin, damit sollen wir aufhören, wenn dieses und jenes eintritt. Das gilt nach wie vor. Also Gott will nicht, dass wir diese Erde ausbeuten. Das, was derzeit im ganz großen Stil passiert. Und das ist aber auch ganz wichtig zu sagen, Gott hat uns nicht gesagt, dass wir hier alles unangetastet lassen. Also wir sollen hier nicht so handeln, als gäbe es keine Menschen. Wir haben die Erlaubnis, Fußspuren zu hinterlassen, aber nicht alles platt zu machen. Also eigentlich ganz einfach, wenn ihr irgendwas mitnimmt heute, dann bitte diesen Vers und bitte die Tatsache, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat zur Bewahrung. Also Christsein heißt auch, die Schöpfung zu bewahren. Also im Grunde genommen geht es um einen Schöpfungsbewahrungsauftrag. Das wollen wir jetzt ein bisschen näher beleuchten. Das ist eigentlich ein anderes Wort für Umweltschutz, nur für Christen. Ja? Klingt so schön nach Bibel. Wir sehen, der Mensch hat so die Rolle eines Verwalters inne. Und wenn ich etwas verwalte, dann ist es meistens so, dass das, was ich verwalte, jemand anderen gehört. In dem Fall geht es um die Schöpfung, die dem Schöpfer gehört. Deswegen stehen wir Gott selbst in der Verantwortung. Und natürlich weiß ich, dass jetzt ein paar Stimmen laut werden könnten, vielleicht hier, vielleicht vor dem Bildschirm, dass man da einen gewissen zeitlichen Kontext beachten muss, wie bei so vielen Themen. Ja? Als diese ganzen Worte niedergeschrieben worden sind, auch die Verse, die ich gerade gezeigt habe, das ist ein paar tausend Jahre her, natürlich war es da so, dass die Menschen ganz andere Möglichkeiten hatten als heute. Also egal, was man damals so getrieben hat mit der Umwelt, mit der Natur, die Konsequenzen waren doch recht überschaubar. Das hatte keine so großen Auswirkungen. Das ist heute ganz anders. Also wir wissen alle, was wir so veranstalten mit dieser Erde. Und heute ist es halt so, dass der Mensch tatsächlich überall seine Spuren, wenn man so will, erfolgreich hinterlassen hat. Ja? Also Mikroplastik zum Beispiel, ihr kennt die Thematik, ist auf Mount Everest nachgewiesen worden, dem höchsten Punkt der Erde, im Marianengraben, dem tiefsten Punkt der Erde. Und vor 2 Wochen habe ich das erst gelesen, auch im sogenannten Punkt Nemo. Für die, die ihn nicht kennen, das ist der Punkt, der am weitesten entfernt ist von allen Landoberflächen, ja, im Meer. Das Wasser dort ist sehr, sehr klar, weil eben so wenig Nährstoffe dort vorhanden sind. Aber auch dort, so weit weg von allen Landoberflächen, wurde schon Mikroplastik nachgewiesen. Also wir haben es geschafft, in Anführungszeichen, unsere Spuren erfolgreich zu hinterlassen. Und dabei haben wir eben auch viel verwüstet. Ja? Und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten als in Zeiten der Bibel. Das stimmt. Aber ich betone es nochmal, Gottes Gebot, Gottes Auftrag ist zeitlos. Da stand nicht drin, sobald ihr technisch sehr fortgeschritten seid, könnt ihr das vernachlässigen. Das gilt nach wie vor. Und was es zu schützen gilt, betont es nochmal, ist die gute Schöpfung, so in Anlehnung an die Verse in Genesis, an die ersten Verse. Da ist es ja so, dass Gott bestimmte Sachen da schöpft, bestimmte Dinge kreiert, das Ganze sich dann rückblickend betrachtet und ist als gut und an ein, zwei Stellen sogar als sehr gut bezeichnet, so wie hier. Also, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und da habe ich mir jetzt einfach mal die Frage gestellt, das kann jeder von euch auch machen oder ist herzlich dazu eingeladen. Stellt euch mal vor, Gott schaut jetzt ein paar tausend oder ein paar Milliarden Jahre später, je nachdem wie man es definiert, auf diese Schöpfung herab, vor allem auf die Erde herab, betrachtet sich das so und guckt sich das an und dann fragt er sich, ist das immer noch gut oder sehr gut, was ich da so geschaffen habe, angesichts solcher Bilder, ja? Das ist jetzt natürlich ein Regenwaldgebiet, wo große Flächen in jeder Sekunde abgeholzt oder gerodet werden, meistens aus rein kommerziellen Gründen. Hier ein Bild, das mich besonders trifft als Schildkrötenbesitzer. Also unser Plastikmüll, den wir in die Flüsse werfen, der über kurz oder lang im Meer landet, der dafür sorgt, dass Meeresökosysteme zerstört werden. Wir legen fast immer aus Versehen solche riesigen Ölteppiche ins Meer, ja. wo wir auch alles zerstören, was in gewissen Umkreis ist, auch Bewohner aus der Luft. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Wenn man sowas sieht, das tut weh. Ja? Und da hatte ich einfach den Gedanken, wenn uns das schon so schmerzt, sowas mit anzusehen, wie sehr muss es dann den erst schmerzen, der das Ganze geschaffen hat? Ja? Ich glaube, da gibt es zwei Sachen, die besonders wehtun. Also zum einen ist sowas schon mal ein Schlag ins Gesicht, wie bei uns auch, wenn wir uns das anschauen. Aber ich glaube, der vielleicht viel größere Schlag ins Gesicht ist noch, wenn man bedenkt, dass die vermeintliche Krone der Schöpfung dafür verantwortlich ist. Ja? Das, was er an Top gesetzt hat, zerstört den Rest der Schöpfung. Das müssen zwei Schläge ins Gesicht sein, die mit Sicherheit nicht leicht zu verdauen sind. Ja? Also ihr seht hier, wir gehen heute in eine Richtung, sodass immer mehr Vielfalt auf der Erde zerstört wird. Und das widerspricht eben Gottes Plan ganz, ganz immens. Ihr wisst alle, wie vielfältig die Erde ist, wie wunderschön das ist. Wir haben alles mögliche an Lebewesen auf der Erde, alles mögliche an Landschaften, alles mögliche an Klimazonen, an Vegetation etc. Man kann davon ausgehen, dass die Vielfalt mit Schönheit gleichzusetzen ist und Gott sich dadurch auch ein Stück weit selbst verherrlicht. Ja? Und da ist einfach jeder eingeladen, sich selbst zu fragen, wie passt diese vermeintliche Vielfalt, diese ehemalige Vielfalt, womit Gott sich selbst verherrlicht, wie passt das mit solchen Dingen, die wir sehen? Ja, mit Monokulturen, mit Übersäuerung oder Versauerung der Meere, Überfischung der Meere, Kontamination von Böden, Luft, Atome, durch alles andere Mögliche. Wie passt das zusammen? Ist das überhaupt zusammenzubringen? Wahrscheinlich nicht oder mit Sicherheit nicht. Und was tut man Gott selbst damit an? Ja? Jetzt im nächsten Abschnitt will ich euch ein paar vermeintlich christliche Ansichten zum Thema Umweltschutz zeigen. Auf die bin ich im Rahmen dieser Recherche gestoßen. Alles Ansichten, die deutlich mehr als einmal vorkamen. Deswegen kann es sein, dass die ein oder andere Ansicht von ein paar Leuten hier vertreten wird. Alles okay, ich verurteile da nichts. Ich gebe jetzt einfach nur in Anführungszeichen meinen Senf dazu, den ich ein bisschen mit Bibelfersen untermauere. Da geht es um folgende Ansichten. Also, moderner Umweltschutz führt zur Vergöttlichung der Natur und zur Aufhebung des Unterschieds zwischen dem Menschen und der restlichen Schöpfung. Es wird doch ohnehin eine neue Erde geben. Wozu die ganze Panik? Und Gott ist sowieso da. Er wird uns retten. Wozu die ganze Panik? Ja, so alles gut. Gehen wir das Ganze Reihe für Reihe durch. Also Umwelt bzw. Umweltschutz als Götze. Hintergrund dazu. Zum einen natürlich die Götzengeschichten aus dem Alten Testament, daher auch das Abbild hier von diesem goldenen Kalb. Das hat angefangen, ihr wisst es, als Moses damals auf den Berg Sinai gestiegen ist und die Israeliten bei dort für 40 Tage allein gelassen hat und die auf die Idee gekommen sind, warum auch immer, sich da so ein Kalb zu gießen und das dann auch anzubeten. Ja? Also mit Götze meint man im Allgemeinen einfach, wenn man irgendwas zu viel Aufmerksamkeit schenkt, neben dem eigentlichen Gott, dem diese Aufmerksamkeit eigentlich gebührt, ja, für alle, die sich den Begriff vielleicht nicht so kennen. Also das zum einen und natürlich eher seit dem Neuen Testament so, was ja laufend gepredigt wird, Gott und Jesus hat stets an erster Stelle zu kommen und dass es jetzt hier nicht falsch rüberkommt, ich bin ein großer Fan von dieser Tatsache, ja, ich unterstreiche das auch ganz deutlich, ja. Nur bin ich der Meinung, dass wir Christen da ein bisschen vorsichtig sein sollen. Also ich bin jetzt eine Zeit lang dabei und meine Erfahrung ist einfach, dass dieses Wort Götze oder Götzendienst manchmal Christen recht schnell über die Lippen kommt, ja, und das Ganze ein bisschen undifferenziert auch betrachtet wird. Also egal, um was es da geht. Es kann um einen Job gehen. Also wenn jemand sehr, sehr viel Begeisterung hat, das zeigt, der sehr, sehr viel Zeit, Energie, vielleicht auch Geld und weiß, was ich investiert, dann wird ihm das schnell von christlicher Seite aus als Götzendienst ausgelegt. Da, glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, da kann es um den Job gehen, wenn jemand sehr begeisterter Lehrer ist zum Beispiel, ja, da voll aufgeht, wenn jemand ein neues Auto hat, manchmal auch, wenn jemand einen neuen Partner hat und da super viel Zeit mit dem verbringt. Alle schon mitbekommen, dass das Leuten als Götzendienst ausgelegt wird. Und kurzes Beispiel von mir selbst. Mir wird zum Beispiel hin und wieder vorgeworfen, dass der FC Bayern mein Götze ist. Ja? Ist meistens natürlich hoffentlich scherzhaft gemeint. Ich konnte mir nicht verkneifen, das Logo hier einzubringen. Sorry. Aber wir können kurz mal Fußball bleiben, weil es ein gutes Beispiel ist und dient der Erklärung, worauf ich jetzt hinaus will. Ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu differenzieren, was sind die vermeintlichen Götzen von Menschen. Ja? Weil ich glaube, man kann schon unterscheiden, ob es eher gute oder eher schlechte Dinge gibt. Wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, da kennt jeder Anhänger vom Fußballverein, die wirklich alles für den Verein tun, die dem Verein überall hinfolgen, inländisch, ausländisch, wenn der Verein international spielt, sich häufig auch oder manchmal mit Anhängern von anderen Vereinen prügeln. Ja, jeder kennt die Szenen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir das miterleben, wie jemand da sehr, sehr aufgeht. Also ich verurteile das nicht, ich beschreibe das jetzt nur. Wenn wir mitbekommen, wie jemand da sehr, sehr aufgeht und der alles investiert, was er hat. Das ist so eine Sache jetzt, wo man sagen könnte, okay, das geht vielleicht wirklich in Richtung Götzendienst. Weil, und das ist jetzt der springende Punkt, das ist auf lange Sicht weder gut für die Person selbst, in mehrerer Hinsicht, sowohl physisch als auch wahrscheinlich psychisch, aber auch für das Umfeld der Person. Das wird bestimmte Dinge wahrscheinlich nach unten ziehen, die nicht gut sind. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig, das kann man oder könnte man als Götzendienst bezeichnen. Und ich habe mir jetzt einfach die Frage gestellt, weil hier geht es ja um Umweltschutz, ist das gerechtfertigt, sowas wie Umweltschutz als Götzendienst zu bezeichnen? Also geht das überhaupt? Oder ist das in Ordnung, das zu machen? Und ich bin dann zum klaren Nein gekommen. Zum einen aus rein weltlicher Sicht, vielleicht auch nicht christlicher Sicht, nein. Die werden sowieso nicht mit solchen Begriffen um sich schmeißen. Aber ich glaube, Umweltschutz ist einfach eine gute Sache. Ja, es ist eine objektiv gute Sache. Da ist mit Sicherheit kein Götzendienst. Aber auch aus christlicher Sicht bin ich zum Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist. Also als Christ und wirklich von mir aus auch sehr, sehr ausgeprägter, engagierter Umweltschützer, kann das nicht mein Götze sein. Aus zwei Gründen. Der erste ist, und das setze ich ja bei praktizierenden Christen ein Stück weit voraus, Jesus oder Gott oder auch den Heiligen Geist, heute ist ja Pfingsten, stets an erster Stelle zu haben. Kann sich verschieden äußern. Also ich glaube, ein Problem liegt darin, dass Leute da bestimmte Erwartungen haben, wie sich das zu äußern hat. Dass man zum Beispiel regelmäßig viel Bibel liest, dass man regelmäßig und ausgiebig vielleicht betet, Gemeinschaft zu anderen Christen sucht und solche Geschichten. Ich glaube, ich muss immer genau hinschauen, weil das muss sich nicht immer so äußern. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin jetzt, sage ich ganz offen, nicht der allergrößte Bibelleser. Das gibt mir zum Beispiel einfach nicht so viel wie anderen vielleicht. Meine Gebete sind zwar regelmäßig, aber auch meistens eher kurz und knackig. Und trotzdem würde ich behaupten, dass ich Jesus an erster Stelle habe. Ja, also das zum einen. Und zum Zweiten, glaube ich, ist wichtig, sich immer den Output anzuschauen. Also oder was kommt da raus, wenn ich eine Sache, wenn ich irgendwas habe und mich dem sehr verschreibe? Was ist der Ausgang? Und das, was da rauskommt, wie steht das zu Gott und zu seiner Schöpfung? Das ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Ja? Da habe ich jetzt ein Beispiel, wo ich das ein bisschen untermauern will. Jeder kennt dieses damals noch recht junge Mädchen. Das ist Greta Thunberg. Oder Greta Thunberg, ein bisschen schwedisch ausgesprochen. In den letzten Monaten vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt, durch Corona eben. Aber es wird jetzt wieder ein bisschen lauter. Ihr wisst, was sie gemacht hat. Es fing alles so an. Ich führe sie jetzt hier auf, weil sie meiner Meinung nach wirklich ein super, eigentlich das Idealbeispiel dafür ist, was es mit einem machen kann, wenn man eine Sache hat und man sich dieser Sache, einem Ideal von mir aus, sich komplett verschreibt, ja, und sich dann wirklich durch nichts und niemanden aufhalten lässt, diese Sache einfach durchzieht. Und sie hat dann zu diesen Bewegungen hier geführt, ja. Weltweit gehen jetzt meistens junge Leute mit ein paar Ausnahmen auf die Straße, um für, das ist ein ganz wichtiges Wort, Klimagerechtigkeit und Generationengerechtigkeit zu demonstrieren. Ja? Und dass die Welt einfach ein Stück weit besser wird. Und jetzt ist das Problem, manche Christen stören sich daran, dass jemand wie Greta Thunberg bei dieser ganzen Geschichte Gott scheinbar so gar nicht im Fokus hatte. Ja? Und deswegen, dass manche Christen auch, so vermeintlich gut diese Sache ist, als Götzendienst aus. Und ich glaube, es wird dem Ganzen nicht gerecht, weil es ist tatsächlich so, ich habe meine Doku gesehen über Greta Thunberg, mich ein bisschen informiert. Sie hat da nie was von Gott erwähnt. Der stand wirklich scheinbar nicht im Fokus. Also nicht Jesus, kein anderer Gott oder keine andere höhere Kraft. Ich glaube, es war wirklich Eigenantrieb aus Liebe zur Natur, zur Umwelt etc. Ja? Und genau das ist das, womit sich manche Christen ein bisschen schwer tun, wenn Gott da keine Rolle spielt. Und ich glaube, da muss man wirklich hinschauen, worum es dabei geht. Ich glaube, viele von diesen Leuten sind im Grunde genommen christlicher als mancher Christ. Aus zwei Gründen. Also zum einen, was wir jetzt hoffentlich gesehen haben, sie gehen da raus und wollen die Schöpfung bewahren. Also tun damit etwas, wozu Christen aufgerufen sind, was wir deutlich gesehen haben. Und das ist jetzt der Punkt, das ist auch ein großer Akt der Nächstenliebe. Ja? Umweltschutz führt zu einer besseren, intakteren Umwelt. Das ist immer gut für mich selbst und auch für die Mitmenschen. Und damit ist es eigentlich praktizierte Nächstenliebe in Reimform. Ja? Und wir wissen, wir Christen sollen zwar Nächstenliebe und sowas praktizieren, aber tun uns häufig ein bisschen schwer damit. Diese Leute praktizieren das, aber häufig ohne selbst Christen zu sein. Das ist für manche Christen vielleicht ein bisschen schwierig zu verdauen, aber jetzt hier einfach meiner Meinung nach das Totschlagargument, warum das niemals ein Götzendienst sein kann, ist, weil es eben Gott bzw. seine Schöpfung zugutekommt und damit auch den Nächsten. Und Götzendienst, so wie ich verstehe, der führt immer zu etwas Schlechtem, zu irgendwas, was von Gott wegführt und zu irgendwas, worüber Gott sich definitiv nicht freut. Hier geht es um Umweltschutz. Die Leute tun was für die Schöpfung. Sie versuchen, die Schöpfung zu bewahren. Und ich bin mir sicher, Gott hat da kein großes Problem mit. Ja, deswegen, also meine Meinung hierzu, Umweltschutz kann nicht als Götzendienst ausgelegt werden. Zweiter Punkt, die zweite Ansicht. Es wird ohnehin eine neue Erde geben. Man sieht es ja hier, hier wird geschrieben, there is no planet B. Da hinten geht es in die gleiche Richtung. Und manche Teile der Christenheit sind eben doch der Meinung, es wird eine Art zweite Erde, Planet B geben. Ich habe es übertitelt mit der Überschrift Vergängliche Erde. Also es geht natürlich auf die Offenbarung zurück, da werden jetzt die meisten mit verbinden. Da wird ja, da gibt es die Verheißung, dass es eines Tages, ich werde es euch gleich zeigen, eine neue Erde geben wird und einen neuen Himmel etc. Und wir Christen sind uns ja recht einig darin, dass diese Erde, diese in Anführungszeichen kaputte Erde, eines Tages vergehen wird und Platz machen wird für eine erneuerte Erde. Ich war erstaunt, als ich gesehen habe, dass es da tatsächlich schon auch im Alten Testament Hinweise gibt, also wirklich recht am Anfang, 1. Mose 8, Vers 22, da lesen wir, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das ist das, was ich vorhin kurz meinte. Also viele Christen sehen hier die Garantie Gottes, dass es sowas immer geben wird. Und deswegen können wir uns eigentlich ein bisschen zurücklehnen. Ja, das, glaube ich, ist Irrsinn. Ich will auf das Wort so lange hinaus. Hier sieht man schon, dass Gott scheinbar von vornherein sich nicht gedacht hat, dass diese Erde für permanent bestehen soll. Ja, sondern von vornherein gab es so eine Art Ablaufdatum. Und dann natürlich der Klassiker, in der Offenbarung 21, Vers 1, da schreibt der Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Und jetzt kann man eigentlich sagen, die Erde wird so lange bestehen, wie Gott sie geplant hat. Und das ist jetzt der Grund, warum sich viele Christen schwer damit tun, oder manche Christen schwer damit tun, wenn sie die ganzen Umweltaktivisten sehen, die auf die Straßen gehen, demonstrieren oder auf manche Gebiete absperren, was sie sonst noch alles treiben und das vermeintliche Ziel haben, die Erde eben doch für ewig zu erhalten. Ja? Also genau im Gegensatz dazu, Gott will die Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi zunichte machen, aber Umweltaktivisten wollen dem entgegenwirken. Das ist für manchen Christen scheinbar ein Widerspruch, ein großer Widerspruch. Ja? Und deswegen vertritt man in manchen Kreisen die Meinung, eben keine Panik zu machen. Wir sollen auf die Bibel vertrauen, wo genau sowas drinsteht. Und wenn Gott die Erde nicht mehr braucht, dann passt das schon. Dann ist es okay. Ja? Kann man. Oder manche Teile sehen das so. Ja? Und für viele gilt dann eben, also neue Himmel und neue Erde werden existieren. Für viele gilt die Konsequenz. Und da bin ich mir sicher, da kennt jeder Leute, die in manchen Bereichen wirklich so denken. Für viele Leute gilt da die Konsequenz, sich raushalten aus den Dingen dieser Welt und sich einfach auf die kommende Welt hin fokussieren. Ja, auf das ewige Leben, auf den Himmel, wie auch immer man das nennen mag. Einfach die Verantwortung ein bisschen von dieser Welt, sich da ein bisschen zurückzuziehen. Ja. Ich glaube, so einfach ist das nicht, ja, weil das ist nach wie vor so nicht von Gott gewollt. Wir haben nach wie vor diesen Schöpfungsbewahrungsauftrag, ich betone es nochmal, der ist zeitlos und schon allein deswegen aufgrund von dieser Tatsache, wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung, schon allein aufgrund dieser Tatsache, durch diesen zeitlosen Auftrag, kann diese Ansicht meiner Ansicht nach nicht legitimiert sein. Ja? Vor allem, das ist auch ein bisschen gefährlich, weil Leute, die so argumentieren, vielleicht nicht bewusst, aber die sagen ein bisschen, dass der Klimawandel eigentlich von Gott getrieben ist, um der Welt langsam ein Ende zu setzen. Muss man sehr aufpassen. Ich bin ein Verfechter zum Beispiel des freien Willens. Also ich glaube schon, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind und wir da auch wirklich selbst versuchen sollten, das Ganze zu mildern. Ja? Und ich glaube, ein Kompromiss, worauf wir uns einigen können, also hier nochmal, wir haben Verantwortung für die Schöpfung, für die Mitmenschen, die jetzt mit uns hier leben, aber auch, das ist vor allem im Klimakontext ganz, ganz wichtig, für die nachfolgende Generation, die irgendwann, oder die jetzt noch jung sind und irgendwann folgen werden, hier leben werden. Dafür haben wir jetzt die Verantwortung. Das ist auch praktizierte Nächstenliebe. Ja? Und ich glaube, der Kompromiss, auf den wir uns einigen können, ist, dass wir nicht unbedingt versuchen müssen, die Erde für Tausende oder sogar Millionen von Jahren zu erhalten, sondern seien wir einfach liebe, gute Haushalter und Verwalter der Erde, solange, hier ist es nochmal betont, solange sie erhalten bleibt. Ja? Also solange es die Erde gibt, versuchen wir diesen Auftrag nachzukommen, die Schöpfung zu bewahren, die Umwelt zu schützen. Dazu sind wir aufgerufen als Christen. Und wenn Gott dann irgendwann der Meinung ist, dieser Erde ein Ende setzen zu müssen, dann wird er das schon von sich aus hinkriegen. Da müssen wir ihm nicht unter die Arme greifen. So, dann der letzte Punkt. Auch für heute die Ansicht, dass Gott es für uns richten wird. Also wozu der ganze Stress? Auch wenn es mit der Erde hier zugrunde geht, der ist doch schließlich Gott. Oder wenn die Krise sehr, sehr schlimm wird, Gott wird sie quasi für uns erträglich machen oder sie vielleicht sogar wegwischen. Im Grunde genommen ist es so, dass es in der Bibel ja schon häufiger extreme Krisensituationen gibt. Vor allem im Alten Testament sind die beschrieben. Ist ja deutlich dicker als das Neue Testament. Häufig sind es dann Hungersnöte. Das haben wir hier im Beispiel. Also zunächst, ich will darauf hinaus, Gott hat diese Hungersnöte, zumindest nach meinem Wissen, nie so einfach weggewischt. Obwohl es im Alten Testament steht. Ja? Hier ist ein Beispiel, 1. Mose 12, Vers 10. Da lesen wir, es kam aber eine Hungersnot ins Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, um sich eine Zeit lang dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Lande. Jetzt ein Beispiel, wie es häufiger vorkommt. Hier noch ein anderes im 2. Buch der Könige, Vers 6, Kapitel 6, Vers 25. Eine Hungersnot zu Samaria. Und was all diese Nöte, diese Krisensituationen gemeinsam haben, ist, sie treten auf einem größeren Maßstab auf. Also das sind nicht nur einzelne Personen, einzelne Gruppen betroffen. Es betrifft immer ein größeres Gebiet. Und wir sehen, es ist das Alte Testament. Also eine Zeit, wo Gott durchaus noch wundersam, auf spektakuläre Art und Weise gewirkt hat, physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt hat, hier und da. Und selbst dort passiert sowas nicht, dass er die Krisen einfach so weggewischt hat. Ja? Und das ist für mich eigentlich ganz klar, dass die Hoffnung, dass Gott den Klimawandel für uns quasi wegwischt, die hat keine Grundlage. Also absolut keine Grundlage. Und das sehen wir jetzt auch, da müssen wir gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückblicken. Das ist bei Corona nicht passiert, ja. Auch wenn manche Leute natürlich sagen, die Impfstoffsegnung ist ganz klar von Gott vorangetrieben. Ist ein bisschen tricky, das Thema. Das ist keine Glaubensfrage, das ist, glaube ich, eine Frage der Ansicht. Wie gesagt, ich glaube schon an den freien Willen. Ich glaube, wir haben uns Corona selbst eingebrockt und sind auch mehr oder weniger gut dabei, da selbst wieder rauszukommen. Aber wir sehen es auch bei anderen Dingen, wie die ganzen Plagen, die wir haben, Pest, Cholera, AIDS und diese ganzen Geschichten, die es nach wie vor gibt, die nie einfach weggewischt worden sind, im großen Maßstab. Muss ich jetzt auch ganz klar betonen, weil es kommt häufig der Vorwurf, ich traue es Gott zu, sowas zu machen. Ja, ich sage nicht, dass Gott das nicht kann. Gott ist allmächtig, Gott kann alles machen. Ich glaube einfach, dass er es nicht tun wird, weil er es in der Vergangenheit nicht getan hat. Und vielleicht, das kommt gleich, es auch nicht unbedingt zu unserem Besten wäre. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass von diesen Krisensituationen, wie wir es heute sehen, wie wir es aber auch in der Bibel lernen und lesen, alle Menschen betroffen sind. Also egal, ob sie sehr gottesfürchtig sind, ob es die besten Menschen sind oder ob sie nichts mit Gott zu tun haben wollen, ganz, ganz schlimme Dinge getan haben, die sind alle betroffen davon. Da habe ich einen Text im Prediger gefunden, also Prediger, super Buch meiner Meinung nach, weil es, also ich war sehr erstaunt, als ich es gelesen habe und sehr erschrocken auch, weil ich dachte, das passt noch so gut zur heutigen Zeit, wenn man sich die Prediger anschaut. Und in Prediger 9, Vers 11, da lesen wir: Ich habe beobachtet, wie es auf dieser Welt zugeht. Es sind nicht im jeden Fall die Schnellsten, die den Wettlauf gewinnen, oder die Stärksten, die den Krieg für sich entscheiden. Weisheit garantiert noch keinen Lebensunterhalt. Klugheit führt nicht immer zu Reichtum. Und die Verständigen sind nicht unbedingt beliebt. Sie alle sind der Zeit und dem Zufall ausgeliefert. Ja, hier das Wort Zufall. Ich weiß, dass manche Christen dieses Wort nicht so gern haben. Es gibt ja jetzt in Anführungszeichen zwei Lager häufig. Der eine sind der Meinung, dass Gott alles im Griff hat, mehr oder weniger, dass Gott wirklich in Kontrolle von allen ist. Und dann gibt es noch das zweite Lager, dazu zähle ich mich auch selbst, die der Meinung sind eher, dass Gott die Rahmenbedingungen geschaffen hat, aber dann doch vieles einfach seinen Lauf lässt und dann eben doch der Zufall viel entscheidet, wie es der Prediger auch schreibt. Und ich glaube tatsächlich auf lange Sicht, wenn man das Ganze durchdenkt, ist das sogar, also quasi dem Zufall ausgeliefert zu sein, sogar ein Stück weit gerechter, als wenn Gott alles in der Hand hätte. Das ist vielleicht eine brenzlige Aussage. Wenn jemand mehr wissen will, warum ich das denke, könnt mich gerne ansprechen danach, dann sprechen wir drüber. Genau, also ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, wo da Gott tatsächlich steckt. Ich will es auch nochmal betonen, ich glaube schon, dass Gott nach wie vor in das persönliche Leben eingreifen kann. Und auch tut, da hat bestimmt jeder hier ein bisschen was zu erzählen, was er schon erlebt hat, mit Gottes Eingriff in sein persönliches Leben oder in einem relativ kleinen Ausmaß. Das passiert nach wie vor, aber es sind eben nicht diese Eingriffe, die hier nötig wären auf diesem regionalen oder wirklich globalen Maßstab. Ja? Und das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich glaube, für uns Menschen wäre es auch nicht gut, wenn Gott einfach unsere Probleme wegwischt, weil wir neigen dann dazu, die Konsequenz zu ziehen. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Und wenn der Karren wieder kurz vor der Wand ist, dann wird Gott es lösen. Und wir können weiter hinten wieder anfangen. Ja? Menschen lernen häufig auf die harte Tour. Ich habe jetzt die ganz große Hoffnung, dass wir durch Corona ein bisschen was lernen. Vielleicht uns ein bisschen weniger oder weniger schnell in die Lebensräume von Wildtieren ausbreiten. Da haben wir jetzt die Chance dazu, das zu lernen. Ob wir es lernen, ist eine andere Sache. Aber wir haben die Chance dazu. Genau. Also wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiterdenkt, wenn man vielleicht sagt, okay, also wenn man sagt, wovor haben die anderen so eine Angst? Gott hat doch sowieso alles in der Kontrolle oder in der Hand. Dann denkt man vielleicht, okay, Gott wird die Klimakrise vielleicht nicht wegwischen. Aber egal, was danach kommt, er hat das alles im Griff. Alles ist durchgeplant. Also man denkt, Gott ist in Kontrolle und das ist jetzt der springende Punkt. Ich kann ja ohnehin nichts tun, wenn die Verantwortung quasi ein bisschen beiseite geschoben wird. Das Einzige, was ich tun kann, ist beten oder Vertrauen haben, dass Gott alles gut macht. Also was man hier sieht, und das ist bei den Christen ja häufig sehr, sehr gern gesehen, ja, das komplette Vertrauen in Gott legen. Alles. Dabei wird eine Sache stets übersehen, dass Gott in der Regel nur das tut, was man selbst nicht machen kann. Ja? Also ist ja häufig so, man sieht es ja hier, man wird dazu aufgerufen, zu beten. Und ich glaube wirklich, Gebet hat Kraft, Gebet hat Power. Ja? Gebet ist wichtig, der Herr freut sich über jedes einzelne Gebet, wenn man mit ihm Kontakt aufnimmt. Aber, das sage ich jetzt mit allergrößter Vorsicht, was ich auch so hier und da in diesen 3-4 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, miterlebt habe, ist, dass Christen sich manchmal hinter Gebet verstecken. Ja? Also da wird gebetet. Dann heißt es häufig so schön, ich habe die Sache jetzt an Gott übergeben, er kümmert sich jetzt um den Rest und dann war es das. Dann passiert nichts weiter. Gleich ein paar Beispiele für das, was ich meine. Also es wird gebetet und Es wird nicht gehandelt. Darüber will ich hinaus. Man übergibt Gott etwas und dann ist es häufig auch so, dass man die Erwartungshaltung hat, dass Gott das alles für einen macht und übersieht häufig, was man eigentlich selbst dabei machen kann. Und ich glaube, das ist Punkt. Kann ja jeder mal drüber nachdenken, wofür er in den letzten Tagen oder Wochen, 10, 14 Tagen so gebetet hat. Geht das mal durch und fragt euch mal bei all dem, was ihr Gott übergeben habt, was hättet ihr da vielleicht noch selber tun können? Wolltet ihr selber vielleicht noch aktiv sein können? Und ich glaube, bei den meisten Dingen gibt es schon einiges oder vieles, wo man selbst noch was machen kann und Gott dann den Rest wirklich übernimmt. Also ich würde es an ein paar Beispielen festmachen, falls nicht ganz klar ist, was ich meine. Martin Luther hat die Kirche reformiert. Das war jemand, der hat sich nicht zurückgelehnt und hat Gott drum gebetet, ja Herr, du siehst hier, dass die vorherrschende Institution ein paar kuriose Dinge macht. Bitte schenke uns einfach eine neue Kirche oder sowas. Nein, er ist selbst rausgegangen und hat Dinge geändert. Und, das ist ganz wichtig, Gott hat jemanden gebraucht, der handelt. Ja? Wir sehen das auch bei Noah, der die Arche gebaut hat. Er hat sich nicht einfach zurückgelehnt und zu Gott gebetet. Sowas wie, Herr, du wirst schon den Weg finden, die ganzen Tiere zu retten. Ich vertraue komplett auf dich und lehne mich zurück. Ich übergebe dir jetzt die ganze Thematik. Nein, er ist rausgegangen, hat die Arche gebaut und hat sich wirklich dafür eingesetzt. Und, ganz wichtig, Gott hat jemanden gebraucht, der genau das tut. Die meisten von euch kennen die Geschichte von David und Goliath. Das ist ja auch so, dass David Gott nicht darum gebeten hat, dass er Goliath jetzt einfach wegpustet oder ihm so eine verpasst, dass er so tief in den Boden sinkt und dann nicht wieder rauskommt. Nein, er ist selber rausgegangen, ist in den Kampf gezogen, ja, und Gott hat jemanden gebraucht, der genau das tut. Ich glaube, die Steinschleuder benutzt. Gott hat jemanden gebraucht, der handelt, der sich nicht nur zurücklehnt, in Anführungszeichen, nach dem Gebet. Ja. Das Gleiche sehen wir auch bei Paulus, wie auch bei vielen Missionaren nach wie vor heute auf der Welt. Paulus war überall oder in einem gewissen Ausschnitt der Erde unterwegs und hat das Evangelium verkündet. Er hat sich nicht einfach zurückgelehnt und dafür gebetet, dass der Herr den Menschen oder der Menschheit das Evangelium in den Kopf pflanzt. Nein, er musste selbst rausgehen, ist in ein paar unbequeme Situationen gekommen dabei. Und ganz wichtig, Gott hat jemanden gebraucht, der da aktiv wird, der da handelt. Und nicht zuletzt Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und ich bin mir sicher, er war da nicht so scharf drauf. Ja, war keine tolle Geschichte. Er hat auch nicht zum Vater gebetet und sowas gesagt wie, Vater, und er hatte ja wirklich den engsten Draht zum Vater, oder hat ihn nach wie vor, hat sowas gesagt wie, Vater, ich vertraue darauf, dass du einen Weg finden wirst, die Sünde aus der Welt zu schaffen, den Tod aus der Welt zu schaffen. Du machst das alles schon, ich lehne mich jetzt zurück. Nein, wir wissen, was er getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, hat da was Großartiges verbracht. Ja. Und der wichtigste Punkt, ihr kennt das Muster, Gott hat jemanden gebraucht, der genau das für ihn tut. Gott hat jemanden gebraucht, der handelt. Ja. Und alle haben sie gemeinsam, sie haben sich eben nicht einfach nur zurückgelehnt in der Hoffnung, dass Gott alles quasi für sie richten wird, dass Gott den Job übernehmen wird. Und sie haben nicht einfach nur darauf gewartet, dass Gott einschreitet. Alle sind aufgestanden, um das zu tun, was getan werden musste. Und jetzt will ich nochmal kurz den Bogen zurückschlagen. Wir haben gesehen, wozu Gott uns berufen hat. Das ist zum einen natürlich den Garten, die Erde zu bearbeiten, aber das ist das Wichtigste, ihn auch zu bewahren. Ja? Also Gott braucht Leute, die das tun. Die in Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen, die nicht nur für Schöpfungsbewahrung beten, sondern die aktiv was dafür tun. Da sind wir alle, jeder Christ ist aufgerufen zu handeln, genau das zu tun. Ja? Und das sind jetzt die Worte, mit denen ich schließen will. Also zusammenfassend vielleicht, es gibt Zeit für Gebet und es gibt Zeit für Handeln. Halten wir das fest. Amen.